Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Heute mit Jörg Münchenberg und ich spreche an diesem Freitagnachmittag, den 5. Mai, mit Vizekanzler und Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen. Herr Habeck, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Habeck, ich habe mal nachgeschaut, wir haben vor knapp einem Jahr war das Interview der Woche auch zusammengeführt. Damals war Deutschland mitten in der Energiekrise. Man muss sagen, die Ampel hat damals doch relativ geräuschlos eingesetzt nach dem anderen, eine Verordnung nach dem anderen doch beschlossen, um den drohenden Energienotstand zu verhindern. Die Krise ist natürlich nicht ausgestanden, klar, aber die Lage hat sich doch jetzt merklich erstmal entspannt. Für den Regierungsalltag der Ampel muss man das jetzt nicht zweifelsfrei feststellen. Es knirscht im Gegenteil ja immer lauter. Ist Regieren in der Krise also viel einfacher?
Nein, das kann man nicht sagen. Das wäre auch zynisch. Ich will aber einmal festhalten, dass dieses Land, und da haben ja viele Menschen mitgeholfen, die Wirtschaft, die Verbraucherinnen und die Verbraucher, wirklich Außergewöhnliches hinbekommen haben. Und das ist auch eine politische Leistung, eine Leistung, die eben viele Mütter und Väter hat, aber mit aller Bescheidenheit und nicht, dass es vermessen klingt, es sind eben auch viele richtige große Entscheidungen getroffen worden, auch in meinem Ministerium. Und das waren teilweise sehr schwere Entscheidungen, sehr komplizierte Entscheidungen. In Stunden wurden Milliardensummen bewegt oder weitgehende Gesetze geschrieben. Das war also kein leichtes Jahr und Regieren in dieser Krise war kein Spaziergang.
Trotzdem würde ich ganz gerne natürlich jetzt in der Jetztzeit ankommen. Hat Sie das vielleicht aber nicht auch ein Stück weit jetzt überrascht, dass es doch so schwer ist, dass auch so die Bruchlinien innerhalb der Ampel immer deutlicher ja schon sichtbar werden? Weil eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, war es ja so, Anfang des Jahres hieß es, ja, jetzt kennen wir uns ja viel besser, jetzt wird das hoffentlich weniger ruckeln.
Eigentlich hätte es mich überrascht, wenn es anders gekommen wäre. Denn es ist eben ein Bündnis, das komplex ist. Also drei Parteien, gut, wenn man so will, war CSU, CDU auch zwei Parteien in der Großen Koalition. Aber die sind natürlich in Wahrheit eine Parteienfamilie. Und es war auch nicht wirklich politisch konzeptionell, politisch intellektuell vorbereitet worden. Also man hat viel über Schwarz-Grün, die GroKo, meinetwegen Rot-Grün oder sowas noch gedacht. Aber die Ampel war, es gab jetzt keine Vorbereitung auf Landesebene beispielsweise, ist auch danach keine Ampelkoalition entstanden. Insofern ist das ein Bündnis, das beim Arbeiten zusammenwachsen muss. Das erklärt einiges, diese doch mühseligen Abstimmungsprozesse. Und es erklärt dann doch nicht alles, das will ich auch sagen, dass wir uns so beeinflussen lassen von äußeren Stimmungen und die Versuchung, sich gegenseitig zu profilieren, nicht ausgebremst wird und abgeriegelt wird, macht es nicht leichter. Also wir können natürlich besser werden. Ich will das gar nicht schön erklären. Ich will nur sagen, es ist eben ein besonderes Bündnis in einer besonderen Konstellation. Viele schwierige Krisen, viele schwierige Fragen müssen beantwortet werden. Und ja, wir können immer besser werden, die Nebengeräusche mal auszublenden und es nicht gegenseitig zu profilieren.
Sie sagen Nebengeräusche, die sind aber jetzt gerade ziemlich laut. Man kann, glaube ich, schon sagen, politische Zäsur derzeit für Sie, aber auch Ihre Partei, abzulesen an den sinkenden Umfragewerten, ist der Konflikt um das Gebäudeenergiegesetz. Da ist das faktische Einbauverbot für neue Öl- und Gasheizungen ab dem kommenden Jahr. Wenn man mal zurückschaut jetzt in diesen Wochen der Aufregung, der heftigen Auseinandersetzungen, was war schlimmer? Das schlechte Timing oder die schlechte Kommunikation, was zum Beispiel eben auch die finanziellen Hilfen des Staates angeht?
Vielleicht darf ich einen Satz zu sinkenden Umfragen sagen und ich will natürlich nicht sagen, die sind egal, das wäre ja naiv, weil wir als Partei ja immer auch öffentlich gemessen werden. Aber sie steigen und sie sinken eben. Also bei der Bundestagswahl hatten wir 14, irgendwas. Dann waren wir zwischendurch bei, was immer, satt über 20. So, und jetzt sind wir irgendwie in der Mitte dazwischen. Was soll mir das sagen? Also
wir haben das. Es lässt sie kalt.
Es lässt mich natürlich nicht kalt, weil es kein Bestreben gibt, Gegenwind zu erzeugen. Aber umgekehrt zu sagen, Politik kann nur dann funktionieren, wenn sie erfolgreich bei den Umfragen ist. Also umfragengetriebene Politik wird dazu führen, dass man nie eine schwierige Entscheidung trifft. Und deswegen muss man im Grunde jetzt bereit sein, die Wette einzugehen und zu sagen, wir stellen uns den schwierigen Entscheidungen, wir haben so viele Jahre verloren. Also ich will jetzt nicht das Interview sprengen, aber die Liste der Versäumnisse würde die 25 Minuten, die wir haben, ausfüllen. Und ich wäre noch nicht fertig damit. Und es ist, glaube ich, nicht falsch zu sagen, sie wurden auch nicht angegangen, die schwierigen Fragen, weil man Angst vor Umfragen hatte und vor Wahlniederlagen und vor persönlichen Verlusten. Und das ist nicht mein Amtsverständnis.
Aber nochmal konkret
jetzt. Ich will meinen Job so gut machen, wie ich kann. Und danach wird irgendwann darüber entschieden werden, ob das gewollt ist, dass ich das so lebe und die Partei es so ausfüllt oder nicht. Aber jetzt nicht aus Angst vor schwierigen Debatten, keine Debatten. Das kann nicht die richtige, dann können wir den politischen Laden noch dicht machen.
Aber hier wurden ja auch Fehler gemacht. Ich habe die Kommunikation angesprochen, also das Timing. So einen kurzen Rückblick, was wiegt da schwerer?
Das Timing, dieses schwierige Gebäudeenergiegesetz jetzt in diesem Frühjahr zu machen, das ist richtig. Man könnte höchstens sagen, es hätte auch früher sein können, aber nicht später auf keinen Fall. Und früher ging halt nicht, weil Sie haben es angesprochen, im letzten Jahr alle bis zur Oberkante, Unterlippe damit beschäftigt waren, Deutschland vor einer schweren Energiekrise zu bewahren. Und die Kommunikation, natürlich selbstkritisch muss man sagen, es ist nicht gelungen, in der ersten Welle die Bedeutung, aber auch die soziale Flankierung und auch die falschen Unterstellungen hinreichend klar zurückzuweisen. Also das heißt ja noch immer Heizungsverbot. Ja, was ist denn das für Quatsch? Niemand will Heizen verbieten, im Gegenteil. Ja, und der Ausriss von funktionierenden Heizungen aus dem Heizungskeller, das ist nicht hinreichend gelungen, zu sagen, das steht da gar nicht drin. Aber die Schwierigkeit der Debatte ist auch in der Sache begründet. Also selbst mit einer perfekten Kommunikation, die natürlich niemand garantieren kann, wird dieses Gesetz, und es wird auch andere geben, immer zu, und das will ich unterstreichen, zu berechtigten gesellschaftlichen Nachfragen kommen. Das ist auch richtig und wichtig, ich habe es eben schon gesagt. Wir haben eher zu wenig darüber diskutiert, was die abstrakten Beschlüsse, wir wollen 2045 klimaneutral sein, alle finden das toll, alle sagen am besten noch schneller, konkret bedeutet. Und es hat eben eine Konsequenz und dann müssen wir uns eben entscheiden, wollen wir die Beschlüsse nur vor uns hertragen wie eine Monstranz, aber nicht dafür arbeiten, dass sie Wirklichkeit werden.
Das
oder
klingt
dafür
aber
arbeiten.
Mit Verlaub,
dann wird es schwierig, ja, dass Menschen sagen, was heißt das für mich, wie teuer wird es, geht die Technik, das sind
aber
ja alles.
Aber darum geht es ja. Sie greifen mit dem Gesetz wirklich quasi in den persönlichen Hausstand jedes Menschen ein.
Genau. Und deswegen finde ich auch den Teil der Debatte völlig richtig. Und der muss geführt werden. Und wenn Sie mich nochmal für eine Nachtsendung einladen wollen, stehe ich allen Fragen zur Verfügung. Denn sie müssen alle beantwortet werden. Jedenfalls, wir können natürlich nicht 40 Millionen Fragen beantworten, aber schematisch beantwortet werden. Der Teil der Debatte ist geradezu notwendig. Wir haben ja zu wenig darüber diskutiert. Das bereue ich überhaupt nicht. Davor habe ich keine Angst. Das beklage ich nicht. Das finde ich richtig. Ich weise nur aber auch darauf hin, dass wenn man sagt, die Debatte ist schwierig und die Konsequenz ist, dann lass uns lieber keine Debatte führen, also kein Gesetz machen, also weiter Öl- und Gasheizung einbauen, dann sollte man auch irgendwann aufhören zu sagen, wir werden Klimaschutz ernst nehmen oder klimaneutral 2045 sein, weil es einfach logisch nicht mehr aufgeht. Und wir sind schon an der Grenze dessen, dass es logisch nicht mehr aufgeht.
Herr Habeck, Sie haben vorhin gesagt, man darf jetzt nicht nur immer auf die Umfragen schielen. Nun hat die grüne Fraktion, ist jetzt nach vorne geprescht, hat plötzlich eine Förderung von 80% ins Spiel gebracht, gestaffelt nach Einkommen natürlich, will man da gucken. Also das klingt doch eigentlich schon eher nach Verzweiflung, dass man jetzt mit aller Macht versucht, dieses schlechte Image, was die Grünen haben, die schlechten, massiv schlechten Umfragewerten doch noch irgendwie zu retten.
Also nochmal, ich will das gar nicht schönreden. Wir sind ja nicht gerade im Umfragerausch, aber massiv schlecht ist es nun auch nicht. Dafür, dass wir seit Monaten im Gegenwind stehen. Und der Vorschlag ist, meine ich, eine Antwort auf die Ankündigung der Koalitionspartner. Wir müssen da nochmal richtig reingucken, denn diesen Vorschlag hatten wir schon intern. Also es ist keine Verzweiflung, sondern ganz im Gegenteil. Es gab bei den Regierungsberatungen den Vorschlag, bei der Förderung das Einkommen zu berücksichtigen. Das konnten wir dann nicht machen, weil argumentiert wurde vom Finanzministerium über die Förderung von ökologischen Gütern machen wir keine Steuerpolitik. Wir haben ein Steuersystem und so könnte man den Vorschlag der Grünen dann ja auch deuten. Dann nehmen wir halt das Steuersystem. Also wir machen eine höhere Förderung, aber sie wird versteuert, sodass dann diejenigen, die Spitzensteuersatz bekommen, eben nicht 80% Zuschuss bekommen, sondern eben nur 40% dann, also Hälfte ist weg. Und dann hat man einen sozialen Ausgleich, der wahrscheinlich gerechter ist als das, was wir jetzt vorgeschlagen haben oder sozial ausbalancierter ist, was wir vorgeschlagen haben. Nur innerhalb der Regierung war das nicht einigungsfähig. Wenn es im Parlament gelingt, da weiterzukommen, kann ich es nur begrüßen, denn gerechter fände ich es.
Aber die Frage ist ja auch die der Finanzierung. Also schon bei den bis zu 50% Förderung gibt es ja durchaus, also das soll ja ganz aus dem Klima- und Transformationsfonds bezahlt werden, der ist faktisch schon überbucht, kann man sagen. Also die Frage stellt sich ja immer, es ist immer einfach, noch mehr Geld obendrauf zu satteln. Die Frage ist, wo kommt das Geld am Ende hin?
Nein, das würde ja zur Hälfte zurückfließen. Also im Moment sieht der Vorschlag der Bundesregierung vor, wir machen eine Förderung zwischen 30% und 50%, sagen wir mal zu merken 40. Jetzt schlägt die Grüne Fraktion vor 80% und versteuern. Einige, die keine Steuern zahlen, haben halt 80% Förderung. Diejenigen, die Steuern zahlen, halt nur 40 und zahlen dann einen Teil zurück. Das wird vielleicht moderat teurer, aber nicht dramatisch viel teurer werden. Und die Förderung, die wir gestaltet haben, passt in den Klima- und Transformationsfonds. Es gibt einen jenseits des Haushalts einen Fonds, der der Jährlichkeit entzogen ist. Da wird jetzt schon die Sanierung, die Gebäudesanierung und auch die Förderung von Wärmepumpen daraus bezahlt. Jetzt, wo man eine Pflicht einführt, wird der Kreis der Beteiligten, die jetzt machen müssen, moderat größer. Das sind niedrige einstellige Milliardenbeträge pro Jahr, mit denen wir rechnen. Die können wir darstellen aus dem Fonds. Also insofern, das greift aus meiner Sicht nicht, dass man sagt, das ist unfinanzierbar. Es ist viel Geld, das wir da ausgeben. Aber es ist ja auch nur für eine begrenzte Zeit. Denn die Wärmepumpen, über die wir ja vor allem reden, werden günstiger werden. Wir haben das überall gesehen, bei Batterien inzwischen bis zu erneuerbaren Energien. Die Skalierung, die Menge macht es und die Produktionskapazitäten werden ja deutlich erhöht. Wir werden in den nächsten Jahren einen deutlichen Rückgang des Preises bei Wärmepumpen sehen. Deswegen reden wir über einen begrenzten Zeitraum, wo ein bisschen mehr Geld ausgegeben wird. Und das wird sich dann aber im Markt einpendeln.
Eine Frage noch zu diesem Komplex. Das ist ja im Augenblick im parlamentarischen Verfahren, haben Sie auch gesagt. Es gibt ja mittlerweile auch schon Forderungen, die sagen, lasst uns das doch ein bisschen schieben, ein bisschen puffern, nicht eben 2024, sondern 2025 zum Beispiel. Ist das überhaupt keine Option für Sie?
Ja, wir kommen ja von 2025 und dann hat der Koalitionsausschuss, der ja aus FDP und SPD genauso besetzt wird wie von den Grünen, in der Energiekrise gesagt, wir haben nicht so viel Zeit, wir müssen das vorziehen. Deswegen ist das Gesetz so gemacht worden. Das, finde ich, ist mit Blick auf die parlamentarischen Beratungen, wenn es jetzt nicht zu einer ewigen Verschiebung kommt, natürlich genauso relevant, darüber nachzudenken, ob man später einsetzt oder ein bisschen später einsetzt, wie zu sagen, wir schaffen das. Also wir können das jetzt durchziehen. Da bin ich maximal pragmatisch an der Stelle. Also auch so sind die Übergangsfristen, die Anpassungsfristen im Gesetz ja, ich finde, immer üppiger gestaltet worden. Und damit habe ich überhaupt gar keinen Schmerz. Das Einzige, was ich nicht möchte, ist, dass man die Übergangsfristen oder die technischen Optionen so gestaltet, dass man in Wahrheit gar nichts macht. Oder darauf hofft, dass eine nächste Wahl das wieder korrigiert, was sie natürlich immer kann, aber nicht sollte an der Stelle. Und das werden jetzt die Fraktionen in ihrer Weisheit beraten. Aber ich weiß für meine Fraktion, für die Grünen, dass sie genauso rangehen. Das ist ein großes Gesetz, das über Jahrzehnte eine Wirkung entfalten wird. Das ist ein Meilenstein in der deutschen Klimapolitik. Da kann man in der konkreten Umsetzung auch pragmatisch sein, aber die Meile muss gegangen werden. Also man muss da jetzt loslaufen und das markiert sozusagen die Grenze der Flexibilität, da wo unter dem Deckmantel von, lass uns nochmal drüber nachdenken oder ein bisschen technische Entwicklungen abwarten, eigentlich gesagt wird, wir wollen weiter Öl- und Gasheizungen einbauen und zwar als gäbe es keinen Morgen und als hätten wir keine Beschlüsse, da ist dann sozusagen die Grenze der Flexibilität erreicht.
Im Interview der Woche des Deutschlandfunks heute Vizekanzler und Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen. Habeck, Energiewende hat mit Kommunikation zu tun, mit Glaubwürdigkeit, wenn es um die konkrete Umsetzung geht. Da haben wir drüber gesprochen. Nun ist ihr wichtigster Organisator im Ministerium, Staatssekretär Patrick Reichen, hat einen schweren politischen Fehler begangen, unbestreitbar. Das sagt er auch selber. Er hat in der Findungskommission für seinen Trauzeugen Michael Schäfer als Chef der eigenen Energieagentur sich ausgesprochen, wurde dann später auch nominiert, Michael Schäfer. Nun ist von Filz- und Vetternwirtschaft seither die Rede. Sie halten trotzdem an Greichen fest, einfach weil er fachlich unverzichtbar ist.
Weil es ein Fehler ist, der zugegeben wurde und der korrigiert werden kann. Und das passiert jetzt. Und das ist, nochmal, es ist ein Fehler. Ich finde, man muss dann die Kraft aufbringen, auch das zu sagen. Ist ja nicht so häufig, dass man proaktiv sagt, ja, hier ist ein Fehler passiert im politischen Raum, das will ich aber, das verlange ich von meinen Leuten und auch von mir selbst. Und dann allerdings auch, wenn der Fehler korrigiert werden kann, muss er halt korrigiert werden. Und das tun wir jetzt.
Da ist ja von Heilen die Rede, das Auswahlverfahren bei der DENA wird neu aufgerollt, das ist klar. Aber trotzdem, das ändert ja nichts an dem Vorwurf der Vetternwirtschaft. Also das kann man ja nicht aus der Welt schaffen, das lässt sich ja faktisch nicht heilen, so wie Sie es immer formulieren.
Der Vorgang lässt sich heilen, der Fehler ist begangen worden, das ist natürlich so. Und für den Fehler zahlt Patrick Reichen jetzt schon einen hohen öffentlichen Preis, wir alle. Aber die Substanz des Fehlers konnte noch korrigiert werden, nämlich eine neue Ausschreibung.
Aber nochmal, es geht ja hier auch um die Glaubwürdigkeit der handelnden Personen. Gerade Patrick Reichen ist eben nicht irgendjemand, sondern er ist der maßgebliche Organisator, was die ganze Klima- und Energiewende angeht, die jetzt eben auch im komplizierten Verfahren ist im Parlament, das haben Sie gesagt. Also natürlich ist Ihr Staatssekretär doch auch politisch, ich sag's mal jetzt ein bisschen militärisch, angeschossen und auch seine Glaubwürdigkeit hat ja erheblich gelitten.
Also seine Glaubwürdigkeit in der Sache, die ist natürlich umkämpft, die Sache. Wir haben eben darüber gesprochen und wir bewegen uns ja nicht auf einem neutralen Boden. Wenn man sagt, man will Öl- und Gasheizung oder den Verbrauch von Öl und Gas reduzieren, dann gibt es natürlich auch Interessen, die genau das nicht wollen. Also ich erwarte überhaupt nicht von allen Seiten Applaus. Wir sind hier in einem sehr vermachteten, sehr umkämpften Terrain, wo viele Leute viel zu verlieren haben und auch andere was zu gewinnen haben. Das heißt, meine Person, Patrick Reichen, wir werden es niemals allen recht machen können. Und Patrick Reichen steht da natürlich auch in der fachlichen Kritik, die aber natürlich immer auch eine interessenfachliche Politik ist. Die ist, denke ich, aber nicht berührt. Berührt ist, das muss man zugeben, durch diesen Fehler die Personalauswahlfrage. Und deswegen ist es jetzt ganz wichtig, dass dargestellt wird, offengelegt wird, dass das ein Fehler war, aber an anderen Stellen Compliance-Regeln, Brandmauern eingezogen wurden, die auch funktioniert haben.
Aber selbst die SPD spricht mittlerweile von einem Geschmäckle. Ich will jetzt nicht noch diese ganzen anderen familiären Verbindungen aufzählen. Die sind ja auch bekannt, die hat man transparent gemacht. Aber ich frage mich trotzdem am Ende, wenn das jetzt weiter die ganze Zeit kokelt, beschädigt das am Ende nicht auch den Minister?
Das ist keine gute Situation natürlich auch, weil sehr viele Leute damit befasst sind, die medialen Anfragen, die Anfragen aus dem parlamentarischen Raum zu bearbeiten. Die haben ja auch eigentlich andere Aufgaben. Also das ist jetzt gar nicht wegzureden, dass die Situation das Haus und uns intensiv fordert. Trotzdem möchte ich gerne wiederholen, was ich gesagt habe. Es ist ein Fehler. Ich möchte gerne ein Politiker sein, der Fehler zugibt, von seinen Mitarbeitern, seinen Kollegen, seinen Staatssekretären das Gleiche verlangt, das öffentlich darstellt, sich nicht wegduckt, das nicht vernuschelt, nicht sagt, normales Geschehen, stellt euch mal nicht so an, sondern sagt, hier, das ist mit meinen Regeln nicht vereinbar, das ist ein Fehler. Dann aber auch den Fehler korrigiert und die fachliche Konzentration wieder auf andere Dinge lenkt.
Trotzdem, Sie sagen, einen Fehler heilen und sich entschuldigen, das ist sicherlich ja auch alles sehr lobenswert, aber die Frage ist eben, wie schwerwiegend ist der Fehler und lässt er sich dann am Ende einfach entschuldigen?
Nein, entschuldigen lässt er sich nicht, sondern es ist ein Fehler und die Frage, ob er entschuldigt wird oder eingeordnet wird in die Gesamtleistung, die kann nicht ich beantworten. Für andere, für mich wiederum kann ich sagen, wenn ich von Leuten und von mir Fehler zuzugeben, verlange und fordere, dann gelingt es nur, das durchzusetzen, diesen Politikstil zu leben, wenn es auch die Chance gibt, dann Fehler zu korrigieren.
Grünen Urgestein Jürgen Trittin war bei uns neulich auf dem Sender und er sprach von einer gezielten Kampagne, jetzt auch von Lobbyverbänden gegen die Grünen und auch gegen die Energiewende im Zusammenhang mit dem Fall Greichen. Sehen Sie das auch so ein bisschen?
Es ist ein Fehler passiert, der in der persönlichen Verantwortung von Patrick Reichen liegt. Und das hat mit Lobbyverbänden erst einmal gar nichts zu tun. Das ist ein Fehler. Es ist ein Fehler. Es ist ein Fehler. Punkt. Abgesetzt davon, und das ist auch legitim in einer Marktwirtschaft, in einer Demokratie, wo Leute Interessen haben, handelt es sich bei dieser ganzen Transformation natürlich auch um ein Ringen von Einfluss. Das ist ein umkämpftes Feld. Und da gibt es natürlich Gegenwind, das ist ja ganz klar. Das kennen wir aber beim Kohleausstieg, Atomausstieg und so weiter schon länger. Man verändert etwas und dann tut es halt auch weh und da gibt es einen Widerstand. Und das erklärt natürlich auch manche Debatte. Das, ich will nur zwei Sachen feststellen. Darüber beklage ich mich nicht. Das ist mein Handwerk, das ist mein Job. Ich bin gewählt worden, so meine ich, um genau in diese Debatte zu stehen. Und sie hat dann wiederum nichts damit zu tun, dass an der anderen Stelle, an der Trauzeugenstelle, ein persönlicher Fehler begangen wurde. Und diesen persönlichen Fehler hat nicht die Gaswirtschaft begangen.
Im Interview der Woche des Deutschlandfunks heute Vizekanzler und Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck. Habeck, wir haben vorhin über die Schwierigkeit gesprochen, jetzt eines der zentralen Projekte dieser Regierung umzusetzen, die Klimawende. Da knirscht es eben gewaltig, es gibt viel Diskussion. Es ist aber nicht die einzige Krise. Migration ist das andere große Thema. Das wird auch nächste Woche hier in Berlin eine große Rolle spielen. Wird die Ampel oder hat die Ampel dann noch genug, ich sag mal, Kraft, Gestaltungswillen, sich dann auch noch so einer anderen Großkrise zuzuwenden?
Ja, natürlich. Und ich will Ihnen kurz sagen, wenn ich noch einen letzten Satz zu der Energiepolitik sagen darf, und dann komme ich aber auch auf die anderen Fragen. Weil wir ja durchaus erfolgreich sind. Es entgeht mir nicht, dass es viele Zwischentöne, Debatten und Knirschereien gibt. Aber der Ausbau der Solarenergie übertrifft nicht jede Erwartung. Windkraft, ja. Wärmepumpen, mehr 110% Steigerung. Wir sind sehr erfolgreich. Wir haben die Energiekrise abgewandt. Und das heißt, wir wissen, das ist ein bisschen fast paradox, wir wissen, obwohl wir uns so schwer tun mit manchen Entscheidungen, dass wir am Ende zu guten Ergebnissen kommen können, auch wenn es teilweise 30 Stunden Dauertagung bedeutet. Deswegen werden wir auch Zuwanderung in den Arbeitsmarkt und Flucht und Asyl angehen. Und das werden wir, wie die anderen Sachen auch erfolgreich tun, erfolgreicher als andere Regierungen. Nur kann ich Ihnen nicht versprechen, dass es ohne Debatte abläuft. Das hat noch nie geklappt.
Aber es gibt ja auch gerade für die Grünen doch komplizierte Fragen, die an das eigene grüne Urverständnis gehen, zum Beispiel Asylverfahren außerhalb von EU-Grenzen. Die FDP fordert jetzt schon neue Grenzzäune an den EU-Außengrenzen. Also können da die Grünen wirklich mitgehen?
Also ich möchte ein bisschen abschichten, aber die Antwort ist ja. Unterm Strich müssen Regeln eingehalten werden, das ist völlig klar. Das betrifft also die Anwendung des Asylrechts, den Schutzstatus und eben für die Personen, die nicht dem Schutzstatus unterfallen, auch dann die Ausweisung für Deutschland. Niemand kann etwas dagegen haben, dass wir genau wissen müssen, wer nach Europa einreist. Das heißt also, mit Grenzkontrolle muss sich aber auch die Fairness verbinden, dass diejenigen, die kommen und die vor Krieg, Vergewaltigung, Bürgerkrieg fliehen und berechtigt hier sind, schnell registriert werden und dann schnell verteilt werden und nicht über Jahre in irgendwelchen Lagern festgehalten werden, als Faustpfand für andere politische Deals eingesetzt werden. Und wenn es darum geht, also Rechtsförmigkeit und Kontrolle herzustellen und gleichzeitig die Humanität, die ja auch nicht bestens organisiert ist, durchzuführen, zu warnen und zu schützen, dann ist das völlig richtig.
Aber gibt es da nicht vielleicht auch, oder man könnte ja auch die Sorge haben, dass da wieder so ein grünes Grundverständnis ein Stück weit aufgegeben wird, ich sag mal, wie Rückgriff auf die Kohlekraftwerke jetzt?
Ja, aber jetzt muss man sich schon entscheiden, wirft man den Grünen vor, dass sie ideologisch ihre Sachen durchziehen oder dass sie pragmatisch sind?
Aber vielleicht hat nicht jeder so
aber
viel Pragmatismus wie
Sie.
Aber
nicht so gut zusammen.
Das stimmt.
Ja, der Unterschied, es gibt keinen Widerspruch an der Stelle. Ich glaube, wir brauchen eine Politik und ich würde für mich hoffentlich behaupten und für meine Partei das ebenfalls, dass das bedeutet, zu wissen, was man will, also den Horizont im Blick halten und da auch standfest zu sein, aber in der Umsetzung pragmatisch, heißt bezogen auf Flucht und Asyl. Es gehört zur DNA mindestens dieses Landes, ich würde sagen des Kontinents nach Faschismus, zu sagen, diejenigen, die vor staatlicher Verfolgung und vor Krieg einen neuen Heimathafen suchen, die dürfen hier anlanden. Das sind wir unserer Geschichte schuldig. Heißt wiederum nicht, dass es unorganisiert passieren muss, dass es nicht Registrierung gibt, dass man es nicht steuern kann, dass man nicht weiß, wer hier nach Europa oder nach Deutschland kommt. Und da ist ja kein Widerspruch, außer man baut ihn künstlich auf, aber das sollten wir an dieser Stelle nicht tun.
Also nochmal nur zur Klarheit. Das, was Nancy Faeser, die Innenministerin, vorgeschlagen hat, das können die Grünen letztlich doch mittragen.
Es gibt eine geeinte Position zur Verhandlung der Flucht- und Asylpolitik auf europäischer Ebene. Und diese geeinte Position heißt eben, dass da auch große Schwerpunkte aus humanitärer Sicht drin sind, die eben die Verfahren und die Verteilung und die Behandlung der Menschen, die dann registriert sind und berechtigte Asylinteressen oder Asylgründe angemeldet haben, erstärkt. Die hat Nancy Faeser jetzt nicht ganz rausgestellt in ihrem Interview, sondern ist etwas aus Sicht einer Innenministerin, also Law and Order mäßig dargestellt. Aber die anderen Punkte gibt es auch und das ist geeint zwischen allen Häusern, vom Außenministerium bis zu meinem Ministerium, und entlang dieser Linie müssen wir, wollen wir europäisch verhandeln.
Herr Habeck, danke schön für das Interview.
Das ging aber schnell vorbei.
Ja, die Zeit ist rum.
Ihre, aber nicht meine.
Dankeschön.